Schönen guten Morgen. Wir sind mitten im Beweis, man sagt, das ist jetzt richtig, aber mal kurz, wo es geht. Im Satz 8 haben wir ein Körper K, das von den Polynomen Kx. Und wir beginnen mit zwei Polynomen, die im Q, von denen wir voraussetzen, dass Q nicht das Nullpolynom ist. Dann behaupten wir, dass man auf eindeutig bestimmte Weise P schreiben kann als S mal Q plus T, wobei S und T Polynome aus Kx sind. Und zusätzlich gilt noch, dass der Grad von T echt kleiner ist als der Grad von Q. Das läuft bei uns unter dem Stichwort Teilen mit Rest oder auch Polynomdivision. Und nur weil da steht Teilen mit Rest, heißt das nicht, dass da immer ein Rest bleiben muss. Manchmal ist der Rest auch einfach das Nullpolynom. Was haben wir so gemacht? Wir haben uns klar gemacht, was passiert, wenn T das Nullpolynom ist, das war langweilig. Ab jetzt ist also T nicht das Nullpolynom. Dann haben wir uns gezeichnet, für T ist Q, der Grad von T ist N, der Grad von T ist Q ist M, aus N0. Und wir haben uns auch klar gemacht, was passiert, wenn N echt kleiner ist als M. Dann haben wir nämlich schon hingeschrieben, wie wir so eine Zerlegung bekommen. Und da war nichts mehr zu tun. Das heißt, der interessante Part ist der, der jetzt noch übrig bleibt. P ist nicht das Nullpolynom. Der Grad von P ist mindestens so groß wie der von Q. Und dann haben wir gesagt, machen wir Induktion über den Grad von P, also über N. Und wo geht's los? Naja, N kommt aus N0, das heißt, die Induktion beginnt bei N gleich 0. Polynome von Grad 0 haben einfach nur ein Körperelement da stehen. Es gibt nichts, wo der Faktor x mit dabei ist. Das heißt, wenn Sie sich das als Folge vorstellen, dann haben Sie nur an der allerersten Stelle, am allerersten Folgeeintrag was stehen, quasi an der 0. Stelle. Ansonsten haben Sie da ein 0. So sieht Polynome von Grad 0 aus. Wichtig ist noch, dass da an der 0. Stelle wirklich was steht, was von 0 verschieden ist. Denn wenn da auch noch 0 stünde, dann hätten wir das Nullpolynom und der Grad wäre eben nicht 0, sondern minus unendlich. Also Vorsicht! Wir wissen, P ist nicht das Nullpolynom. Na, jetzt wissen wir, P ist einfach A0, M ist kleiner gleich N, aber M ist auch mindestens 0, das heißt, M muss jetzt auch gleich 0 sein. Und dann können wir alles hinschreiben. Da brauchen wir keine Polynome für, wir denken einfach nur Körper von null verschiedenes Element. Was haben wir, was wissen wir, was gibt es? Reflex, 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 ja. Bezüglich welcher Verknüpfung? Für Plus gibt es immer ein Inverses in einem Körper, für Mal nur bei Sachen, die von null verschieden sind und deswegen habe ich da so drauf hingewiesen. Also danke, Inverses war genau die richtige Zuckung bezüglich der Multiplikation. Und das Element, für das mich das interessiert, ist B0. Da klar ein Körper ist, existiert B0 minus 1 im K. Und jetzt sagen wir einfach, na gut, dann ist jetzt halt S folgendes Polynom. Körperelement und Körperelemente sind insbesondere ESM. Ich schreibe jetzt einfach ESF. Auch wenn das klingt wie die Abkürzung für irgendeine internationale Finanzkommission oder sowas. Nein, egal. Jetzt sei die Behauptung richtig für Polynome, die höchstens Grad n-1 haben. Jetzt rechnen wir los. Was wissen wir über unsere Polynome? Hier gut. Irgendwo stehen die nochmal, hier unten genau. Da stehen die nochmal. Und was wissen wir? Da sind nicht Null-Polynome. Das heißt, wir haben Leitkoeffizienten und wir haben unsere Notation ja so gewählt, dass hier AN der Leitkoeffizient ist und hier BN, wenn die gerade sind. Heißt also, wir wissen zwar nicht viel, aber wir wissen, dass AN nicht Null ist und dass BN auch nicht Null ist. Wir wissen, BN ist nicht Null. Gleicher Reflex wie vorher. Wenn man nicht Null ist, hat man im Körper ein multiplikatives Inversus. Schreiben, wenn klar ist, was gemeint ist mit dem, was da steht. Und sowas wie x mit negativen Exponenten haben wir noch nicht gesehen, da wissen wir nicht, was das bedeutet. Deswegen müssen wir aufpassen, deswegen steht das da. Hier kommt unser Polynom P Schlange. P Schlange sieht folgendermaßen aus. Wir nehmen P und wir subtrahieren, das heißt, wir bilden im Polynomring das additive Inverse und addieren damit p minus c mal x hoch n minus n mal q. Das ist das Polynom P-Schlange. Wie sieht das Ding aus? Vielleicht schreiben wir mal ein bisschen was hin. Das ist p minus, was war c? A n mal b n hoch minus 1. Jetzt kommt x hoch n minus m. Und dann kommt q. Und ich schreibe mal q hin. B n mal y n und so weiter. Bis hin zu m0. Bis hin zu b0, Entschuldigung. Und jetzt erkläre ich ein paar Rechenschlüsse und schreibe dann das Ergebnis hin. Was passiert denn hier? Bn hoch minus 1 und bn kürzen sich hier zu Beginn weg. X hoch n minus m mal x hoch m ergibt x hoch n. Und dann bleibt da vorne noch das an stehen. Das heißt, insgesamt habe ich da stehen an mal x hoch n. Wie geht's weiter? Was ist der nächste Term? Da steht ja hier bn minus 1 mal x hoch m minus 1. Da kürzt sich hier nichts weg, jedenfalls nicht so, dass wir es wüssten. Und was passiert hier mit dem x hoch n minus m? Na, das verheiraten wir mit dem x hoch n minus 1, was wir da sehen. Ergänzen da oben das so, dass man den Exponenten hinschreiben kann. Und so gehen wir hier überall durch. Was da rauskommt, ich sage noch was zum letzten Term. Was ist hier los? Na, da haben wir einfach nur stehen an mal bn hoch minus 1, also c, mal x hoch n minus m, mal den irgendwo noch gerade N oder was Größeres aufzunehmen. Okay. Die Schlange hat jetzt einen Grad, der höchstens N-1 ist. Und für diese Polynome haben wir in der Induktionsvoraussetzung sozusagen formuliert, dass da der Satz gelten soll. Heißt also, P Schlange können wir so schreiben, wie es im Satz steht. Wir können den Satz anwenden auf P Schlange und U. Und dann finden wir halt ein S Schlange und ein P Schlange, sodass sie gleich sind und sodass der Grad von P Schlange kleiner ist als der Grad von U. Diese Sachen nehmen wir uns jetzt her. Thank you. Stichwort im Kapitel für Polynome, denn Polynome sind ja nicht das Thema dieser Vorlesung. Polynome sind für uns ein Hilfsmittel, wenn wir später Eigenwerte ausrechnen und sowas. Polynome kommen nochmal zu Wort, wenn wir im Wintersemester in der Vorlesung Algebra sind. Denn Polynomringe sind besondere Beispiele für Ringe und Ringe werden ein beherrschendes Thema in der Vorlesung Algebra sein. Das größte Thema, das umfangreichste, das, wo wir rausgehen später und sagen, Ringe sind seltsam. Ja, Ringe sind seltsam. Polynomringe zeigen uns einfach viele schöne Eigenschaften von Ringen und auch die Variabilität, also von wo bis wo das Seltsamsein der Ringe quasi geht. Und in dieser Vorlesung beschränke ich mich auf das, was wir unbedingt brauchen, damit wir in der Linien Algebra weiterkommen. Und an manchen Stellen sage ich dann, ja, beweisen tun wir das später in der Algebra und zwar ausführlich und sogar noch allgemeiner und so weiter. Aber ich werde Podcast-Folgen machen für die, die es nicht abwarten können und die jetzt schon wissen wollen, wie wir mit dem Wissen, das wir jetzt haben, mehr Dinge über Polynomringe zeigen können. Für die gibt es Podcast-Folgen, dann können sie schon mal reinschnuppern. Und in der Algebra gibt es das dann für andere. So, das war der erste philosophische Ausflug. Der zweite: Was soll dieses Teilen mit Rest? Na, die Idee ist, dass wir später Nullstellen von Polynomen angucken. Und dann wollen wir solche Tricks machen können, wie wir haben eine Nullstelle eines Polynoms und wollen dann gerne in ganz großen Anführungsstrichen das Polynom durch x minus die Nullstelle teilen. In ganz großen Anführungsstrichen. Das ist die Idee. Das muss einfach nur mathematisch sauber formuliert passieren, dann dürfen wir so rechnen, wie wir das bisher gemacht haben.
Mal a2 mal x² plus a1
Körperlippe oder Abbildung. Und wenn ich so komische Dinge einsetze, muss ich mir vorher klar machen, dass die Rechnungen, die da stehen, überhaupt sinnvoll sind. Denken wir mal kurz an Matrizen. Wie kann ich hier sinnvoll Matrizen einsetzen? Na, ich muss halt hier dieses Multiplizieren als Matrixmultiplikation auffassen, das geht. Das Multiplizieren von links mit einem Körperelement muss ich wie die Skalarmultiplikation für Matrizen verstehen, das geht. Und dann muss ich mich nur noch hier hinten irgendwie entscheiden, was ich damit mache. Da steht jetzt ein Körperelement. Matrizen und Körperelemente zu kombinieren, ist eine blöde Idee. Also brauchen wir da jetzt noch einen Plan, was wir an der Stelle machen. Und dann können wir auf einmal sinnvoll Dinge in Polynome einsetzen. Und es dürfen andere Sachen sein, als einfach nur Elemente aus dem Körper K. Das Leben ist dann viel spannender. So, wie funktioniert Einsetzen? Das ist die nächste Definition. Dazu brauchen wir die Einsetzvoraussetzung B. Jetzt nehme ich hier ein Polynom her. Das Polynom brauche ich ziemlich explizit, damit ich das alles hinschreiben kann.
Sie dürfen sagen P von A. Sie dürfen sagen A eingesetzt in P. All diese Dinge sind okay. Und die Schreibweise ist bitte die. Und P von X möchte ich bitte nicht sehen, denn X wird nicht eingesetzt. X ist da. X ist selber ein Polynom. Ach, man kann Polynome in Polynome einsetzen. Ja. Ja, das macht Spaß. Beispiel. Das heißt, ich muss meine
Element in diesem Matrizenring, die Einheitsmatrix, und die benutzen wir. Das heißt, ich habe hier stehen, minus 1 mal die Einheitsmatrix. Super, das können wir ausrechnen. Wer möchte die Zwischenschritte sehen? Niemand? Okay, schreibt das Endergebnis hin. Davon raus, minus 4, 1, minus 2, minus 3. Ich habe einfach der Reihe nach hier erst das ausmultipliziert, dann hier die minus 2 ist da leider reingezogen, dann steht hier auch eine Matrix, hier genauso nach. So funktioniert Einsetzen von Matrizen in Polynome für die Diskretisierung. Bevor ich eine Runde wische, was haben Sie für Fragen bisher zum Thema Einsetzen? Okay. Das Thema Einsetzen ist übrigens ein heißer Tipp für eine der Übungsaufgaben. Homomorphismus und mehr mache ich an der Stelle auch nicht, denn das ist alles, was wir erstmal brauchen. Und es ist hilfreich für einige der Aufgaben. Sagt, das weiß ich. Es gibt das auch woanders in der Literatur, aber was da passiert, passiert, wenn man das googelt? Keine Ahnung. Finden Sie es raus und teilen Sie es mit der Menge. Ja, bei manchen Sachen muss man ja aufpassen. Man googelt mathematische Begriffe und denkt sich nichts Böses und oh, das will man manchmal nicht sehen. Okay, was haben wir zu zeigen? Ringhomomorphismus heißt was? Wer sagt nochmal, was wir da nachrechnen müssen? Ich bitte jetzt nicht überlegen, bei welchen Begriffen die schrecklichsten Sachen rauskommen. Nee. Was müssen wir zeigen für einen Ringhomomorphismus? Generell bei einem Homomorphismus, was ist der Merksatz? Was müssen wir tun? Ja?
Es ist egal, ob wir zuerst abbilden und dann verknüpfen oder ob wir erst verknüpfen und dann abbilden.
Vielen Dank. Das ist der Reflex, den ich mir wünsche. Danke. Nachts um zwei oder nach zu viel Alkohol, ich wünsche mir, dass das kommt. Homomorphismus heißt, es ist egal, ob wir zuerst abbilden oder zuerst verknüpfen. Und die Frage ist, was für Verknüpfungen sind da? Welche sind relevant? Und hier bei einem Ringhomomorphismus sind es halt zwei. Da haben wir die Addition und die Multiplikation. Ich nehme das Polynom x2 plus 1. Ah, Frage. Soll die hintere Tafel nach oben? Ich kann da unten schreiben, glaube ich. Geht es so?
Ja.
Erstmal? Okay. den Körpern anfangen, die wir kennen. Also die rationalen Zahlen, die reellen Zahlen und die komplexen Zahlen. Das sind so ein paar Körper, in denen man gut rechnen kann. Wir können uns auch noch angucken, was passiert bei Charakteristik 2 oder so. Oh, das ist auch lustig. Das ist sogar sehr lustig. Okay, Lesezeichen für mich selber. Was passiert im Körper Q? Man darf die Dinge aus Q einsetzen, denn alle Rechnungen sind da definiert. Finden Sie eine Zahl Q, die eine Nullstelle ist von P? Nö, da schütteln Sie den Kopf. Danke, genau. Was ist mit R? Was ist mit den reellen Zahlen? Finden Sie da eine Nullstelle? Nö, auch nicht. Was ist mit den komplexen Zahlen? Finden Sie da eine? Ja, was denn? Gesundheit. Was finden Sie da?
Nein. I.
I, genau. Finden Sie noch was anderes?
Minus I.
Minus I. Ja, danke. Darf ich jetzt hochschieben? Man findet entweder in Linearfaktoren oder zumindest in Polynome von kleinerem Grad. Und das ist auch der Witz bei dem, was wir gerade machen. Darauf wollen wir hinaus. P gleich irgendwas mal dieses Polynom plus so ein Polynom T. Das schreiben wir jetzt erstmal hin. Nicht-Null-Exponenten vorkommen. Das heißt, die sind einfach ein Körperelement. Und dieses Körperelement darf 0 sein, dann ist es das Nullpolynom. Oder das Körperelement ist nicht 0, dann hat das Polynom halt Grad 0. Das heißt, wir wissen jetzt schon, T ist ein Körperelement und ich nenne das mal anders. Ich nenne das mal B, klein g. Möchte quasi. Alles, was man da einsetzen kann, ergibt 0. Aber wenn das Polynom nicht 0 ist, dann ist die Anzahl der Nullstellen in dem Körper, über dem es lebt, begrenzt. Vorsicht, die Anzahl der Nullstellen ist nicht auf der ganzen Welt begrenzt. Denn ich könnte ja einfach immer wieder ganz neue, unterschiedliche Sachen einsetzen und kriege immer mehr Nullstellen. Aber in dem Körper, über dem das Polynom lebt, da ist die Anzahl der Nullstellen begrenzt. Wer weiß wodurch? Wie viele Nullstellen kann ich höchstens finden? Ja? Richtig, so viele wie der Grad des Polynoms angibt. Mehr unterschiedliche Nullstellen kann ich in dem Körper, über den wir arbeiten, nicht finden. Da muss ich dann auf der Welt irgendwo anders gucken. Sehr schön, das ist das nächste Resultat. Wenn man 8L. Okay, dann sind wir jetzt tatsächlich auf der Zielgeraden.
Sicher? Ja, minus, also hier.
Das möchte ich jetzt nicht diskutieren. Bitte rechnen Sie nach, ob Sie sich wirklich sicher sind. Das wäre ein Gegenbeispiel zu dem Lemma, deswegen würde ich mir das an Ihrer Stelle gut überlegen. Aber ja. Nein, ich finde ja gut, wenn Sie das machen. Nein, ich finde das super. Rechnen Sie das nach und wenn Sie sich ganz sicher sind, dann kommen Sie nach der Vorlesung oder irgendwann anders zu mir und dann besprechen wir das. Das möchte ich aber nicht jetzt in der Vorlesung machen. Da bitte ich um Verständnis. Aber danke, dass Sie danach suchen. Ich finde das super. Vielen Dank. Warum nicht nach Gegenbeispielen suchen? Ich finde das gut. Man sollte auch nach Gegenbeispielen suchen, wenn man in einer Übungsaufgabe nicht weiterkommt. Vielleicht ist die Übungsaufgabe falsch. Man weiß es nie. Okay, zuerst kommt der Begriff des Hauptideals. Vorsicht, das ist nicht dieselbe Definition, die ich in der Vorlesung Algebra nehme, für die, die da irgendwie schon was gehört haben oder gelesen. Das ist was anderes, aber die sind im Kontext der Algebra gleichwertig. Und das besprechen wir dann auch, wenn es soweit ist. Hier, für diese Vorlesung, nehme ich eine einfachere Definition, die für Körper das gleiche aussagt. Das Polynom soll gefälligst Grad mindestens 1 haben und es soll sich nicht interessant faktorisieren lassen. Das ist die Idee von irreduziblen Polynomen. Und das andere ist das Polynom, mit dem wir angefangen haben, multipliziert mit irgendwas. Sowas ist keine interessante Zerlegung. Wir gucken uns gleich mal an Beispielen an, wie man interessante Zerlegungen bekommt. In der Algebra definieren wir das allgemeiner für Ringe. Da wird dann diese Voraussetzung mit dem Grad etwas anderes ersetzt. Und wir haben eine etwas andere Sprache, mit der man dann sowas wie interessante Zerlegung mathematisch exakt ausdrücken kann. Jetzt möchte ich nur kurz ein Mini-Beispiel zu dem Thema machen. Beispiel 8.12. Vielleicht erstmal ein Mini-Beispiel zum Thema Hauptideal. Wie sieht sowas aus? den Körper Q. Und jetzt nehme ich als Polynom P das Polynom X und betrachte das davon erzeugte Hauptideal. Wie kann ich das beschreiben? Ich meine, klar, ich kann die Menge hinschreiben, aber das sagt mir vielleicht nicht so viel. Wie kann ich beschreiben, wie die Polynome aussehen, die hier drin liegen? Na, das sind alle Polynome, die, bei denen das Absolutglied, also der Term, bei dem keine Potenz von x dabei steht, 0 ist. Oder anders, bei diesem Polynom kann man sozusagen einmal x rausziehen und man kriegt immer noch ein Polynom, bei dem die Exponenten an x 0 oder größer sind. So kann man sich das vorstellen. Das ist also erstmal ein interessantes Ideal. Sie können das sehen, wir haben das Polynom ja vorhin schon mal angeguckt. Das ist keine unmögliche Aufgabe. Vorschläge? Können Sie x² plus 1 auf interessante Art als Produkt von zwei Polynomen schreiben? Ideen? Ja.
X minus i in Klammern mal x plus i.
Genau, das funktioniert in CX. Denn i ist eine komplexe Zahl, die darf ich da als Koeffizienten benutzen. Das ist eine interessante Zerlegung. Keines der beiden Polynome hat gerade 0. Richtig, vielen Dank. Hier schreibe ich x² plus 1 gleich x plus i mal x minus i. Das ist in Cx eine interessante Zerlegung. Die haben beide nicht gerade 0. Das mache ich in Rx. Da geht das nicht, aber die Frage ist, warum? Vorschlag?
Weil es
keine Nullstelle gibt. Genau, vielen Dank. Wenn man nämlich eine solche Zerlegung in Rx hinschreiben könnte, dann müsste die ja so ähnlich aussehen, also mit zwei Polynomen von Grad 1, aber dann würden wir ja in R eine Nullstelle finden für das Polynom. Aber wir haben uns vorhin überlegt, dass es nicht geht. Das heißt, man kann tatsächlich ausgehend von dieser Nullstellenüberlegung sich klar machen, dass es in Rx eine solche Zerlegung nicht geben kann. Das heißt, der Grund hier ist die Gradformel. Das Lied Irreduzibel. Wir brauchen den Begriff, um den nächsten Satz verstehen zu können. Der nächste Satz sagt, wenn wir im Polynomring Kx arbeiten, wenn wir mit einem Polynom anfangen, das Grad mindestens 1 hat, dann können wir das Polynom zerlegen in Polynome von möglicherweise dann kleinerem Grad derart, dass die beteiligten Polynome irreduzibel sind, sprich man kann sie nicht weiter interessant zerlegen. Und eine solche Zerlegung ist dann eindeutig bis auf die Reihenfolge der Polynome, die man benutzt, und bis auf Multiplikation mit irgendwelchen Körperelementen. Das heißt, wir kriegen dann eine schöne, eindeutige Darstellung. Mit Glück kann man dann da auch schon Nullstellen ablesen. Aber wie wir gerade gesehen haben, können da auch durchaus Polynome von höherem Grad dabei sein, die irreduzibel sind und an denen wir keine Nullstellen haben. Das kann alles passieren. Und Sie sind aber genervt von den Brüchen, die Sie da als Leitkoeffizienten haben. Dann können Sie zum Beispiel alles mit dem Hauptnenner durchmultiplizieren, haben dann ein etwas manipuliertes Polynom da stehen, was Sie aber vielleicht schöner finden. Und dann müssen Sie das nur korrigieren, indem Sie irgendwo anders das Inverse dieses Körperelements nochmal hinschreiben. Dann ist es im Prinzip immer noch die gleiche Zerlegung, sieht für Sie aber vielleicht schöner aus zum Rechnen. Das ist so ein Beispiel, wo man das braucht. Eindeutig bis auf solche Manipulationen. Beweis. Wenn wir das mit den Mitteln in dieser Vorlesung beweisen, dann dauert das richtig lange. Es geht mit den Begriffen, die wir haben, es geht, aber es dauert richtig lange. Und ich habe mir überlegt, nee, wir machen das in der Algebra sowieso nochmal, allgemeiner, ausführlicher, ich werde das da richtig feiern. Wir beweisen das hier nicht. Ich biete aber allen, die Interesse haben, an, sich meine dann wahrscheinlich ellenlangen Podcast-Folgen anzuhören, in denen ich genau erkläre, wie man das tatsächlich mit den Mitteln, die wir haben, hinkriegt. Ansonsten bitte Jean-Luc sagen. Und dann fangen wir jetzt an mit Kapitel 9. Kapitel 9 ist sehr spannend. Ich glaube, dass Kapitel 9 den Preis gewinnt für das Kapitel mit der längsten Kapitelüberschrift. Im Lauf von Kapitel 9 wird immer klarer, warum die interessant sind, und ich werde das ständig feiern. Das charakteristische Polynom ist ein Polynom, das zu einem Vektorraumhomomorphismus gehört und das man ausrechnen kann, wenn man eine Abbildungsmatrix hat. Mehr braucht man dafür nicht. Und am charakteristischen Polynom kann man schon viele tolle Sachen erkennen. Das Minimalpolynom ist im Allgemeinen schwieriger zu bekommen. Es hat eine theoretische Bedeutung, die im Laufe des Kapitels deutlich wird. In Kapitel 10 setzen wir das dann fort, denn in Kapitel 10 ist der Witz, dass wir Abbildungsmatrizen basteln wollen, die so schön wie möglich sind, so übersichtlich wie möglich und die uns so viel Informationen wie möglich über die Abbildung geben. Dabei ist mit schön gemeint, dass die Matrizen übersichtlich sind. Es ist auch gemeint, dass sie für den Computer leicht handhabbar sind, denn es stehen viele Nullen drin und dann ist der Computer halt schneller beim Rechnen. Hier kommt die neue Generalvoraussetzung. Bemerkung. Ich werde nämlich in Kapitel 9 und auch danach ganz häufig nicht mehr über allgemeine Vektorraumhomomorphismen sprechen, von einem Vektorraum V in einen Vektorraum W. Wir sehen auch, da ist gar kein W. Sondern ich rede über Endomorphismen von V. Und ich behaupte, dass alles, was wichtig ist, dort in diesem Kontext schon von uns verstanden werden kann. Warum? Nein, nein, bitte. Hier ist V. Hier ist W. Sagen wir mal für den Moment, dass W mindestens so eine große Dimension hat wie V. Für den Moment. Heißt also, es ist möglich, theoretisch, einen Isomorphismus anzugeben von V hinein nach W, der dimensionsmäßig passt. Dann können wir jeden Vektorraumhomomorphismus von V nach W so auffassen, als ob wir einfach einen Teilraum nehmen von V, also als ob wir einen Endomorphismus von W haben und der macht dann einfach auf den zu V isomorphen Teilraum das, was er auf V gemacht hat. Das ist jetzt quasi die Philosophie. Da wir jeden Vektorraum abbilden können mit einem Isomorphismus hinein in jeden Vektorraum, der mindestens eine gleich große könnte ich ja auch jeden Homomorphismus von V nach W so auffassen, als ob es einfach ein Endomorphismus von W ist, der eben auf einen Teilraum, der zu V isomorph ist, das macht, was der von V nach W macht. Und die Idee dahinter ist sogar noch grundlegender, eigentlich könnten wir, wenn wir wollten, alles in Kfn machen. Das ist mir eine zu große Vereinfachung, aber wir könnten eigentlich alles in Kfn machen. Warum? Na, weil V irgendeine Dimension hat. V hat dann könnten wir den Vektorraum-Isomorphismus auf K hoch die Dimension von V. Genauso für W, dann nehmen wir einfach die größere Dimension, gucken uns die Endomorphismen an und wir verstehen alles, was wir verstehen müssen. Die Idee da ist wirklich, dass man sozusagen alles, was passiert, in den größten beteiligten Vektorraum hineintransportiert mit der eigentlichen Abbildung und dann innerhalb dieses Vektorraums verstehen muss. Das ist der Grund, warum wir in diesem Kapitel auf Endomorphismen von V beschränken. Multiplikation mit Lambda. Das kann ich innerhalb von V interpretieren, bei einem Endomorphismus. Ich kann es aber auch hier interpretieren. Ich kann halt sagen, der Vektor wird mit einem Isomorphismus hier rein transportiert und dann noch mit Lambda multiplizieren. Ich verliere da keine Informationen. Und da sind wir auch schon bei der ersten Definition. Gelte unsere Generalvoraussetzung. egal, was mit ihm passiert. Das heißt, um ein Eigenwert zu sein, um sich dafür zu qualifizieren, muss man Vektoren finden, mit denen das passiert, die nicht der Nullvektor sind. Lambda aus K heißt Eigenwert für oder von Phi. Genau dann. Achso, und Eigenwert werde ich später immer abkürzen mit Groß EW. Eigenwert. Das Ding heißt Eigenwert für Phi, genau dann. Wenn es einen Vektor V gibt, aus V, und das darf nicht der Nullvektor sein, das wird gerne vergessen. Und zwar so. Ups, das wird nichts hier. Wenn es ein V aus V und 0 gibt, so dass Abbild mit Phi das gleiche ist wie multipliziert mit Lambda. Vektor zu Lambda. Finde, habe ich immer Eigenwert dazu. Und wir werden später sehen, dass das sozusagen schön sortiert ist. Die Vektoren, die zu verschiedenen Eigenwerten gehören, die verhalten sich vernünftig. Das wird eins unserer wichtigen Resultate später sein. Und ich schließe mit einem kleinen Beispiel zur Illustration. Das habe ich hier vorbereitet. Da gucken wir jetzt noch einmal drauf zum Schluss. Und nächste Woche beschäftigen wir uns dann ganz ausführlich damit. Da gibt es auch noch mehr Beispiele und Verfahren. Was haben wir hier? Wir haben eine Abbildung Alpha von R auf 3 nach R auf 3. Und ich definiere einfach, das soll die Multiplikation mit 7 sein. Das ist ein Endomorphismus. Wir haben uns klar gemacht, dass sowas immer ein Endomorphismus ist. Multiplikation mit einem festen Skalar. Naja, und dann ist klar, 7 ist ein Eigenwert, denn es wird ja sogar jeder Vektor auf 7 mal sich selber abgebildet. Alle Vektoren außer den Nullvektor sind dann Eigenvektoren. Das ist ein banales Beispiel, das man aber häufig findet. Okay, und jetzt kommt ein nicht so langweiliges Beispiel, auch wieder von R auf 3 nach R auf 3. Diesmal gebe ich Ihnen eine Abbildungsvorschrift, und zwar in Form einer Matrix. Und es ist egal, was wir für eine Basis zugrunde legen, die Matrix gibt uns schon eine gute Information. Nämlich hier. Inwiefern gibt uns diese Matrix schon eine gute Information? Na, wir gucken mal in die zweite Zeile. In der zweiten Zeile steht, dass der zweite Basisvektor aus der Basis beruht, egal was das für ein Vektor ist, dass der von der Abbildung Phi auf 2 mal sich selbst abgebildet wird. Das steht da in der Matrix. Das heißt, 2 ist ein Eigenwert, und wir haben auch schon einen Eigenvektor gefunden, nämlich den zweiten Basisvektor. So, das heißt, wir können ganz naiv anfangen. Hier steht das, was ich gerade erklärt habe. Manchmal kann man Eigenwerte an der Matrix ablesen. Wir werden später aber sehen, dass das nicht zwangsläufig so ist. Und deswegen ist es auch so interessant für uns, uns noch weiter mit Abbildungsmatrizen zu beschäftigen. Soweit. Schönes Wochenende.